Es ist Freitag, der 12. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Nach dem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus gehen viele Beobachter davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Iran darauf antwortet, und zwar mit einem militärischen Angriff auf israelische Ziele. Erwarten Sie das auch?
Ja, also kurze Antwort ist, ja, das sehe ich auch so. Jetzt weder was angegriffen wird noch wann, kann man voraussehen, aber ich glaube nicht, dass sich das iranische Staatsoberhaupt Khamenei die Schwäche, die Blöße leisten kann, sowohl international vor seinen Partnern als auch vor den Gegnern, die es hat, als auch zu Hause, darauf nicht zu reagieren. Formal, ne? Fußnote, natürlich wissen wir nicht, dass die Israelis iranische Vertretung in Damaskus gesprengt hat, aber oder das sozusagen angegriffen hat. Aber es liegt extrem nahe, dass das eben so ist. Und deswegen werden die Iraner darauf reagieren müssen. Die Frage ist aber eben halt, wann und wo. Ne? Kann Berlin, kann Paris sein, kann Kairo sein. Es gibt ja schon eine Liste, die da sozusagen verkündet worden ist oder insinuiert worden ist, was die Ziele sein könnten. Und es ist völlig klar, es sind dann die Staaten, die nicht unbedingt nur Freunde Israels sind, sondern die auch aus Sicht Irans halt eben nicht Freunde Irans sind.
Also nicht die Staaten, sondern die israelischen diplomatischen Vertretungen in den Staaten, die Sie genannt haben.
Genau, genau. Wobei man jetzt auch nicht davon ausgehen sollte, dass es reicht, jetzt Botschaftsgebäude zu schützen. Das können Residenzen sein, das kann ja auch die Möglichkeit eines Angriffs auf einen Botschafter, Botschafterin sein, auf dem Weg zur Arbeit etc. etc. Alles das, also das macht die Aufgabe, glaube ich, einfach so schwer und führt halt auch dazu, dass die Sicherheitskräfte überall zurzeit, glaube ich, sehr nervös sind und versuchen, alles, was geht, zu tun, um diese Gebäude zu schützen. Oder die Möglichkeiten, die Routen, auch die Infrastrukturen und die Verkehrswege, auf denen diese Leute unterwegs sind, zu schützen.
Die eigentlich spannende Frage ist ja, was die Folge davon sein wird, wie es dann weitergeht. Der Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, hat ja schon angekündigt, wir haben eine einfache Regel, wer uns angreift, den greifen wir an. Das klingt ja so, als ob da irgendwie ein größerer Konflikt in Gang kommen kann. Haben Sie irgendwie die Hoffnung, dass es unter Kontrolle bleibt, weil alle Beteiligten im Moment zumindest diesen Flächenbrand nicht haben wollen? Das ist ja eine der Lehren aus den letzten Monaten.
Ja, die Hoffnung habe ich schon, weil in der Tat, so wie Sie sagen, ich glaube, es ist für alle Akteure, die da jetzt gerade relevant sind, ob sie jetzt sozusagen in der Region sozusagen leben oder aber dort politische Stakes haben, wie Amerikaner, Russen, Chinesen und so weiter und so fort, hat keiner ein Interesse daran, dass dieser Konflikt außer Kontrolle gerät. Warum nicht? Weil er, sie damit den jetzt heute vorhandenen Einfluss verlieren wird. Das wäre im Grunde genommen so, als wenn sie sozusagen die Machtpotenziale einmal in die Waschmaschine reinschmeißen, die anstellen und sie wissen nicht, was danach herauskommt. Das ist sozusagen auch ein Effekt von großen Kriegen, dass sie im Grunde genommen eine Machtneuverteilung haben, wo sie am Ende nicht wissen, sind sie weiter oben oder sind sie weiter unten in der Machtpyramide dann eigentlich gelandet. Gleichzeitig können sie halt auch nicht ohne, also das Beispiel Iran, Israel zeigt das ja, sie können auch nicht einfach mal abwarten, ne? Also gute deutsche Tugend, sehr sozusagen sehr besonnen agieren und einfach mal 5 Grad sein lassen, das wird ihnen in der Region oder in diesem Konflikt nicht verziehen, was am Ende dazu führt, dass eigentlich alle Akteure, die irgendwo im Spiel bleiben wollen und nicht sozusagen untergespült werden wollen, gerade eigentlich einen Ritt auf der Rasierklinge durchführen. Es ist sehr, sehr riskant, entweder nach links oder nach rechts runterzurutschen bei dieser ganzen Geschichte. Und runterrutschen bedeutet dann eben, dass man doch einen Schritt macht, von dem man eigentlich davon ausgegangen war, der andere wird das noch akzeptieren. Das ist sozusagen militärischer Schlag, das Ausschalten von XY. Und es führt nicht zu einer qualitativ neuen Art von Eskalation. Wenn man sich da vertut, dann ist man halt mittendrin. Und dann müssen halt wieder alle anderen reagieren. Es sei denn, man könnte jetzt irgendjemanden stoppen, also das sozusagen die Israelis oder die Hamas oder sonst irgendjemand sagt, nee, dann machen wir jetzt eben nicht mit. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung. Und das versucht man zurzeit wirklich zu verhindern. Das sehen wir an der sehr intensiven Pendeldiplomatie und in vielen Telefonaten, die gerade stattfinden. Aber ja, es ist gefährlich. Ne? Es gibt einige Leute in der Bundesregierung, die davon ausgehen, dass es innerhalb der nächsten Woche zu einem, ganz, ne, Konjunktiv, größeren Krieg kommen könnte.
Nun ist ja aus iranischer Perspektive der Blick der Welt auf Gaza sehr erfreulich, dass irgendwie Israel als die Bösen dastehen und allgemein davon gesprochen wird, dass diese Zerstörung Gazas und das Leid der Zivilbevölkerung unverhältnismäßig ist. Spielt das irgendeine Rolle bei der Antwort, dass Iran ein Kalkül hat, das sagt, in der Lage, wie sie jetzt ist, müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hinterher als die Bösen dastehen?
Klar, das ist wenn man es dramatisch formulieren würde, seit Tag 1 an, also seit dem 7. Oktober das Thema. Die Darstellung, das ist, ich will nicht sagen vor allem, aber ein sehr effektiv geführter Informationskrieg, wo das de facto Leid das eine ist, aber das Sichtbarmachen des Leides, sowohl der israelischen Menschen, die getötet, vergewaltigt, gefangen genommen worden sind auf der einen Seite, als auch das Sichtbarmachen oder der Versuch der Darstellung, so muss man es sagen, das Darstellen von Leid in Gaza, ob es da ist oder nicht, das sind zurzeit wesentliche Kriegsinstrumente. Und das macht diesen Konflikt auch in gewisser Art und Weise anders als den russischen Angriffskrieg, schon zu einer Art Endgegner einer einigermaßen politisch rationalen Diskussion. Denn wir sehen ja, dass dieser Krieg schlagartig auch in eine ganz andere Art und Weise nach Deutschland geschwappt ist und im Grunde genommen Teile der deutschen Gesellschaft in diesem Krieg eine Partei ergriffen haben. Also hier hat die eine oder die andere Seite tatsächlich die Herzen von Gesellschaften gewonnen und darum geht's gerade. Das ist, finde ich, ein wesentlicher Teil und deswegen ist auch jede Äußerung, die man macht, kann zwar richtig oder falsch sein, es spielt teilweise aber gar keine Rolle, ob sie richtig oder falsch ist. Es ist nur noch die Frage, bin ich emotional sozusagen dadurch angefasst oder stehe ich auf der richtigen Seite oder stehe ich auf der falschen Seite? Emotional und nicht rational.
Donald Trump, der ja viel von den irrationalen Seiten der Politik versteht, hat gesagt, Israel habe diesen Krieg im Informationsraum komplett verloren und müsse jetzt zu einem Ende der Kämpfe kommen, weil es eben keine Chance mehr hat, das richtig zu kommunizieren und damit so anzukommen, wie sie wollen. Glauben Sie, dass er da recht hat?
Ja, der Donny ist ja ein Spezialist für Kommunikation oder hat die Leute um sich drumherum. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist es, glaube ich, eher so, jedes blinde Huhn findet auch mal ein Korn. Kann sein, dass er da jetzt recht hat, dass man daraus schließen sollte, dass er die richtige Strategie hat. Denn er hat ja immer nur eine, die ist, erschreckende Parallele zu deutschen Politikern, einfrieren. Ne, er macht im Grunde, ich weiß gar nicht, ob er eine Lernkurve durchmacht, aber er macht eine Argumentationslinie auf, die uns leider allzu vertraut ist. Ich bin sehr gespannt, wann die ersten Liebeserklärungen von der deutschen Linken an die amerikanische Rechte dann irgendwann mal kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das nur auf diesen Punkt zu reduzieren, bringt diesen Konflikt ja nicht zum Erliegen. Also ich glaube, da müssen wir uns nochmal daran erinnern, wie, und das steht ja eigentlich eher dahinter, das ist auch die Kritik an dem falschen Friedensbegriff, ne? Wie enden Konflikte auf der einen Seite, wie hört ein Schießkrieg auf, aber wie bringe ich Frieden, dass Gesellschaften wieder miteinander leben können? Darum geht's hier ja. Und das einfach, indem man sagt, ich drehe jetzt einfach mal den Hahn ab bei der Unterstützung, damit ist ja der Konflikt nicht beendet, sondern und auch das ist ja möglicherweise das Ziel der Hamas gewesen und auch der Effekt, auch wenn es vielleicht gar nicht das Ziel der Israelis ist, dass sich jetzt eigentlich eine nächste Generation von Hass und Elend erzeugt habe, also Generationen in den Gesellschaften. Das heißt, dieser Konflikt wird in die nächste Gesellschaft hineingetragen, also in die nächste Generation, hineingetragen. Das heißt, der brennt jetzt erstmal wieder für 70 Jahre und alle diejenigen, die aus diesen Konflikten ihr Kapital geschlagen haben, sowohl finanziell als auch machtpolitisch, die sind natürlich jetzt erstmal abgesichert dadurch, dass der Konflikt weiter brennt.
Es war jetzt nicht meine Absicht, Donald Trumps Weisheit zu preisen, aber dass er natürlich eine zentrale Rolle spielt in dieser Auseinandersetzung. Wir sehen ja, dass im amerikanischen Wahlkampf auch Joe Biden mittlerweile deutlich von Israel abrückt, vielleicht deutlicher, als er das tun würde, wenn er nicht von Trump in dieser Weise angetrieben würde. Welche Auswirkungen hat denn der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf auf diesen Konflikt und auf Israels Position darin?
Ich würde das, also da kann man jetzt ein paar Weisheiten zu machen, so ja, das, ne, der Wahlkampf spielt darin eine Rolle. Ich meine, das haben wir ja bei uns selber so. Das muss man jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen erläutern. Ich glaube, ich würde einfach mal einen anderen Gedanken reinbringen wollen. Nämlich sowohl für den russischen Angriffskrieg als auch für diesen Krieg den Konflikt, die vielen Konflikte im Nahen Osten, diejenigen, die jetzt entweder offen ausgetragen werden oder an der Schwelle sind, offen ausgetragen zu werden, gilt, wenn einer dieser Konflikte eine Stufe höher dreht und es jetzt am Beispiel Nahen Osten in einen Regionalkonflikt einstellt, dann zeigt das erstens, dass auch die Macht der Amerikaner begrenzt ist und auch die Macht der Russen, auch die Macht der Chinesen begrenzt ist, dann geschieht es. Ja, dann bricht Krieg aufgrund des Willens anderer Akteure, nämlich derer vor Ort, sich Bahn. Und dann werden die Amerikaner darauf antworten müssen. Die anderen auch, aber auch, jetzt war ich ja beim amerikanischen Wahlkampf. Das heißt, es kann sein, dass sowohl Trump als auch Biden mit einer Frage konfrontiert sind, wo man sagen muss, okay, das war euer Vorschlag für den Konflikt, wie er gestern war. Jetzt sind wir aber in einem ganz anderen Konflikt, denn es ist dann nicht mehr der gleiche Konflikt. Das hat viel mehr Akteure, viel mehr Gewalt und viel mehr Unsicherheit für alle Beteiligten, dass sich auch die USA entscheiden müssen, okay, gehe ich jetzt voll rein, dann ändert das auch die Handlungsoptionen für einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, auch schon im Wahlkampf. Denn dann ist die Frage, okay, wirst du das, was Biden macht, jetzt weiterführen? Also Biden muss möglicherweise eine viel höhere Intensität reingehen. Also und auch das, was an Flugzeugträgern und auf Flugzeugen da ist, dann tatsächlich aktivieren. Steht man auf einmal in einem regionalen Konflikt. Und dann ist die Frage, was sagt Trump dann eigentlich? Also die Interdependenz und nicht nur die eine Richtung, die Amerikaner beeinflussen den Krieg im Nahen Osten, sondern auch umgekehrt. Das muss man, glaube ich, einfach mit bedenken. Und die partielle Ohnmacht und eben nicht die Allmacht, die die Amerikaner oder sonst irgendjemand hat, diesen Konflikt zu steuern. Das ist eben, glaube ich, das Wichtigste dabei ist, nicht steuerbar.
Mhm. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage zur zeitlichen Perspektive. Sie haben gesagt, es ist relativ klar, dass eine Antwort Irans kommt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, also sehr, sehr bald. Mhm. Glauben Sie, dass sich dann zügig entscheiden wird, ob dieser Konflikt außer Kontrolle gerät und wir es mit einem viel größeren zu tun haben? Oder ob es gelingt, es so einzuhegen, wie es bislang auch gut gegangen ist, die letzten 6 Monate?
Nein, ich glaube, dass es keinen Automatismus gibt. Wir haben ja gesehen, dass die Iraner amerikanische Militärbasen angegriffen haben. Das war schon was, wo ich gedacht hatte, okay, das war es. Jetzt geht's los. Das ist nicht passiert. Also das zeigt, glaube ich, dass das Maß an Zurückhaltung, Besonnenheit, an Sorge, das alle haben, wo in der Abwägung reagiere ich jetzt direkt darauf und wie reagiere ich darauf? Also was ist das neue Maß an Angemessenheit in diesem Konflikt, dass das offensichtlich, das ist jetzt eine sehr positivistische Interpretation, offensichtlich immer wieder neu abgewogen wird und sehr sorgfältig abgewogen wird, was ist akzeptabel und was ist nicht akzeptabel. Ist aber völlig klar, und nochmal zu dem zurück, was ich zwischendurch gesagt hatte, sie können sich dabei verschätzen, weil es ja auch nicht nur darum geht, dass eine Person auf der anderen Seite die Entscheidung trifft. Also es ist nicht nur Khamenei, der die Entscheidung trifft, sondern er wird gebrieft durch seinen Stab, so wie das in allen Staaten so ist. Auch Putin entscheidet nicht alleine, sondern die Leute werden gebrieft und aufgrund ihrer externen Sensorik, das, was ihre Verbündeten sind und ihre Freunde sind und die Leute, die ihnen zuarbeiten, treffen sie Entscheidungen. Das heißt, eine Fehlentscheidung ist natürlich immer möglich. Und die Fehlentscheidung, da steht ja nicht dran, das ist eine Fehlentscheidung, sondern diese Fehlentscheidung ist wiederum abhängig von dem, wie der andere darauf reagiert. Nennt man in der Sozialwissenschaft doppelte Kontingenz. Macht aber in der Praxis das Leben in dieser Region zurzeit extrem gefährlich.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder in dem Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Und wenn Sie uns da unterstützen wollen, dann freuen wir uns über Ihre Stimme auf der Website deutscherpodcastpreis.de. Ganz herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.